Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Verletzungen der Rotatorenmanschette gehören zu den häufigsten Schulterproblemen überhaupt. Bei Verletzungen der Schulter kann es beispielsweise zu Sehnenabrissen im Bereich der Rotatorenmanschette kommen. Heute spreche ich über Vorbeugung und Therapiemöglichkeiten mit Herrn Professor Dr. Knut Beitzel. Er ist Chefarzt der Schulterchirurgie der Artus Orthopark Klinik Köln und ein ausgewiesener Experte für Schulterchirurgie. Herr Professor Beitzel, was genau ist die Rotatorenmanschette und welche zentrale Funktion erfüllt sie in der Schulter?
Die Rotatorenmanschette ist im Endeffekt eine Kombination aus vier Muskeln und deren Sehnen, die dazu da sind, den Oberarmkopf auf der Schultergelenkspfanne auszubalancieren. Wenn man sich so eine Schulter anschaut, dann ist die Pfanne immer relativ klein und gerade und der Oberarmkopf ist eine große Kugel und ermöglicht viel Bewegung. Aber gleichzeitig muss diese Kugel andauernd auf dieser kleinen Pfanne austariert werden und im Zentrum gehalten werden. Wir nennen das dann zentriert werden. Und das ist im Endeffekt die Hauptaufgabe der Rotatorenmanschette, die diese vier Muskeln mit ihren Sehnen dann ständig durchführen.
Warum ist die Rotatorenmanschette so anfällig für Verletzungen im Vergleich zu anderen Strukturen der Schulter?
Ja, die Rotatorenmanschette ist deshalb anfällig, weil sie natürlich tagtäglich unter Stress steht. Die Sehnen sind relativ klein, die haben ungefähr eine Länge von 2 Zentimetern und Sehnengewebe ist grundsätzlich schlecht durchblutetes Gewebe. Und wenn ich jetzt natürlich mir so eine Schulter vorstelle, wie die im Lauf des Lebens in vielen Ebenen bewegt wird und da immer wieder Bewegung und immer wieder Belastung drauf ist, dann bringt das die Sehnen irgendwann dazu, mürbe zu werden. Und dann kommt die Kombination, dass wenn diese Sehnen mürbe sind, der Muskel wehtut, der Muskel nicht richtig funktioniert, dann funktioniert diese Zentrierung eben wieder nicht. Und das führt dann im Endeffekt dann dazu, dass wieder mehr Stress auf dieses Gewebe kommt und so stellt man sich vor, dass quasi mit der Degeneration der Sehnen, mit dem Alter die Funktion nachlässt und damit dann immer mehr Druck entsteht und das Gewebe immer mehr auch kaputt gehen kann.
Gibt es Menschen, die davon besonders stark betroffen sind?
Ganz ehrlich sind quasi alle Menschen betroffen davon. Wenn wir uns Daten anschauen von der allgemeinen Bevölkerung, da wissen wir, dass bei 60-jährigen Menschen, die einfach auch keine Beschwerden mit der Schulter haben, schon bei 60-Jährigen ca. 15-20% Löcher, Risse in diesen Sehnen haben. Und wenn man bei den 70-Jährigen schauen würde und alle ins MRT stecken würde, dann würde man da sehen, dass da schon 20-30% der Menschen Risse haben. Aber natürlich sind, bezogen darauf, was ich eben erzählt habe, Menschen, die mehr körperliche Beanspruchungen haben, Menschen, die mehr körperliche Belastung haben und auch insbesondere langwierige Überkopfbelastung, Patienten, die halt gefährdet sind, Beschwerden zu entwickeln. Und natürlich auch Patienten, die sportlich aktiv sind, die viel Überkopfsport treiben und viele Belastungen in der Richtung zeigen.
Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht Musiker oder auch Handwerker sind möglicherweise auch davon stark betroffen, oder?
Genau, gerade also auch Musiker haben natürlich lange statische Positionen, in denen halt so ein Sehnengewebe dann immer wieder in der gleichen Position bleiben muss. Und eben körperlich tätige Menschen, Handwerker, die zeigen durchaus auch häufiger Probleme in der Rotatorenmanschette, gerade weil da auch im Bereich der langen Bizepssehne deutliche Überlastungen sind und dann die lange Bizepssehne im Endeffekt die Rotatorenmanschette auch schädigen kann. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es auch einfach Unfälle gibt. Vor allen Dingen ältere Patienten, die stürzen, Fahrradstürze zum Beispiel oder so Treppenstürze, alltägliche Stürze, führen neben den Brüchen durchaus auch dazu, dass diese Sehnen reißen und die Rotatorenmanschette reißt.
Woran erkennen Patienten und Patientinnen, dass es eine Verletzung der Rotatorenmanschette ist und vielleicht nicht irgendetwas anderes?
Also wir unterscheiden immer so ein bisschen, ob es direkt einen Unfall gibt, ein Trauma, oder ob es etwas ist, was mit der Zeit schleichend auftritt. Beim Unfall ist es durchaus häufig so, dass die Patienten in den ersten 2-3 Tagen den Arm fast gar nicht bewegen können. Und im späteren Verlauf dann zwar die Funktion des Arms wieder einigermaßen in Gang kommt, aber vor allen Dingen der nächtliche Schmerz übrig bleibt. Und das gilt auch bei den degenerativen Rupturen. Es ist meistens gar nicht so das Problem, dass die Patienten merken, dass sie weniger Kraft haben. Es ist eher das Problem, dass die Patienten mit dem Nachtschmerz nicht zurechtkommen und da keine Ruhe finden und dieser Nachtschmerz die Patienten dann zermürbt. Also ein Nachtschmerz ist ein typisches Bild für eine Rotatorenmanschettenläsion, jedenfalls eine Beschädigung der Rotatorenmanschetten sehen, wo man mal schauen sollte.
Und welche Faktoren entscheiden darüber, ob konservative Maßnahmen ausreichend sind oder eher eine Operation nötig wird?
Das oberste Prinzip, nachdem wir versuchen, diesen Prozess zu steuern, ist, wir wollen, dass der Patient nicht dauerhaft geschädigt wird und dass der Patient eine gute Funktion erhält. Das Grundproblem an der Rotatorenmanschette ist, dass wenn diese Sehnen reißen, dann stehen die ja unter Spannung. Das heißt, die Sehne findet nicht mehr ihren Weg zurück an den Ort des Ursprungs, weil sie unter Spannung steht und sich zurückzieht. Und da passiert irgendwann mit der Zeit es so, dass natürlich der Körper den Muskel abbaut und der Muskel verfettet und damit der Muskel seine Funktion verliert. Das heißt, es gibt irgendwann den Moment, in dem so ein Sehnenriss oder der Muskel nicht mehr zu reparieren ist. Jetzt ist da wichtig zu sehen, ob es sich um einen Unfall handelt, also ein plötzlicher Abriss dieser Sehnen, oder ob es eben so ein schleichender Prozess ist. Und das fügen wir in so einen Algorithmus zusammen, uns das anzuschauen. Das bedeutet, ein Patient, der einen frischen Unfall hat, dessen Sehnen so gerissen sind, dass die Schulter sich zum Beispiel nicht bewegen lässt oder dass es ein kompletter Riss der Sehnen gibt, da gibt es eigentlich relativ wenig Diskussion. Grundsätzlich gehören diese Sehnen repariert, damit man diese Schulter wieder in guter Funktion erhalten kann. Und typischerweise bekommt man diese Sehnen auch ganz gut repariert. Auf der anderen Seite gibt es auch Teilrisse der Rotatorenmanschette. Das heißt, die Sehnen sind nicht ganz komplett abgerissen. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich erwarten muss, dass in schneller, absehbarer Zeit wir Muskulatur verlieren. Und eben so degenerative Patienten, bei denen dieser Verschleiß langsamer fortschreitet, da kann man halt viel noch kompensieren mit der übrigen Rotatorenmanschette. Und das sind Situationen, wo wir sagen, hier gehen wir erstmal ins Konservative hinein. Und wenn wir konservativ den Schmerz, den kriegen wir oft ganz gut in den Griff. Und dann sind die meisten Patienten zufrieden. Das, was typischerweise übrig bleibt, ist, dass ein Kraftverlust besteht. Also die Patienten kommen an die Haare, kommen im Alltag gut zurecht. Aber wenn man so versucht, die Kaffeekanne über den Tisch zu reichen oder sowas, dann ist die Schwäche da. Und die bekommt man nur in den Griff, wenn man die Sehne auch wieder erfolgreich repariert und die wieder einwächst. Also Patienten mit einem Anspruch an ihre Kraft, da sind wir auch tendenziell eher dabei, dass wir sagen, die Sehnen sollten repariert werden. Aber Patienten, bei denen es vor allen Dingen um den Schmerz geht, die mit der Funktion einigermaßen klarkommen und die eben keinen frischen Unfall haben, sind durchaus gute Kandidaten, bei denen man auch sehr gut konservativ die Therapie durchführen kann und sehr schöne Ergebnisse damit erreichen kann.
Was wäre die konservative Therapie?
Das Ziel der konservativen Therapie sind zwei Schwerpunkte im Endeffekt. Auf der einen Seite, klar, versuchen wir natürlich erstmal die Schmerzsituation zu verbessern. Das kann man mit normalen antientzündlichen Medikamenten machen. Der Nachtschmerz ist eben das Problem, sodass auch ganz gerne Muskelentspannungsmedikamente mit eingenommen werden. In zurückhaltenden Fällen kann man auch mal mit Spritzen arbeiten, um ein bisschen die akute Schmerzsituation zu verbessern. Am Ende wird die konservative Therapie aber nur erfolgreich, wenn die Rotatorenmanschette und die übrige Rotatorenmanschette es eben wieder schafft, diese Funktion zu übernehmen von den gerissenen Sehnen. Und deshalb ist aus meiner Sicht Physiotherapie und Eigentraining, also Kräftigung der restlichen Rotatorenmanschette, sehr, sehr wichtig und das eben angeleitet, damit man das gut gezielt im schmerzfreien Bereich durchführen kann.
Angeleitet, meinen Sie mit einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin?
Korrekt, mit einem Physiotherapeuten oder einem Sporttrainer, weil man macht nach hinten raus, muss man das Training natürlich selbstständig durchführen, aber gerade der Witz ist, die Rotatorenmanschette so zu trainieren, dass eben nicht der Schmerz ausgelöst wird, dass man aus diesem Teufelskreis herauskommt, schmerzhafte Sehnen, die funktionieren nicht richtig, die Zentrierung funktioniert nicht richtig, sondern dass man den Patienten da rausholt und da ist es typischerweise gut, wenn man Hilfe hat, die professionell etwas Ahnung hat von dem Thema.
Und könnte ich dann quasi mit dem Wissen auch ins Sportstudio gehen und selber trainieren oder bleibt das immer angeleitet?
Nö, das ist dann genau. Also man hat eine Phase, in der man das angeleitet macht und dann ist es eigentlich so, dass man das ganz gut auch selber aufrechterhalten kann. Ich sage so ein bisschen spaßeshalber meinen Patienten immer am Schluss dann, dass man so wie eine Schulterhygiene beibehält. Also wie man, wenn man sich morgens die Zähne putzt, gibt es so ein paar Grundübungen, die man eigentlich durchführen kann, um seine Schultermuskulatur möglichst in einer guten Funktion zu halten und dafür zu sorgen, dass die eben auch kraftvoll bleibt und ihre Arbeit möglichst lange durchführen kann.
Wie hoch sind die Heilungschancen?
Die Heilungschancen sind eigentlich bei dem richtigen Patienten mit der richtig durchgeführten Therapie sehr hoch. Muss man natürlich das, was ich eben gesagt habe, zum Konservativen. Im Konservativen heilt die Sehne nicht, wenn sie komplett gerissen ist, aber die Funktion wird kompensiert. Beim Operativen zielen wir darauf ab, die Sehne wirklich voll wieder heilen zu lassen. Und da ist es so, dass wir mittlerweile sehr gute Techniken haben, arthroskopische, also Schlüssellochtechniken, womit wir die Sehne wieder an den Knochen anfixieren können. Und dann braucht die Sehne etwas Zeit, aber die Sehne heilt am Knochen wieder fest. Und wenn wir das erreicht haben, dann haben wir im Endeffekt eine voll funktionsfähige Schulter wiederhergestellt. Also wir kriegen die Patienten damit wieder vollumfänglich zum Sport und zur Belastbarkeit. Vielleicht sind die Profisportler irgendwo eine besondere Gruppe, aber der normale Allgemeinsportler, auch leistungsorientierte Sportler, kann mit einer gut eingehaltenen Rotatorenmanschette wieder alles das machen, was er vorher auch machen konnte.
Können Sie etwas zu Ihrer Operationsmethode sagen? Ist das minimal invasiv oder können Sie das etwas beschreiben, wenn jemand diese Operation vor sich hat? Worauf kommt es da an? Wie kann man sich vorbereiten darauf?
Genau, also unsere Operationsmethode ist vollkommen minimal invasiv. Gerade bei der Rotatorenmanschette machen wir eigentlich alles in Schlüssellochtechnik, arthroskopisch. Das hat sich mittlerweile etabliert und wir sind so gut aufgestellt mit unseren Techniken, dass wir uns in dem Gelenk frei bewegen können. Wenn wir operieren, gibt es eben die kleineren Risse und es gibt größere Risse. Und man muss sich als Operateur ein Bild machen, wie diese Sehnenkappe weggerissen ist. Es ist eigentlich faszinierend. Jede Rotatorenmanschette, die ich operiere, sieht immer anders aus. Es ist immer ein anderes Rissbild, es ist immer eine andere Sehnenkonfiguration. Und es ist jedes Mal eine Situation, in der man wieder einen anderen Ansatz hat. Das Grundprinzip ist das, dass wir sogenannte Fadenanker benutzen. Die bestehen mittlerweile auch nur aus Fäden. Und mit denen, die fixieren wir im Knochen und damit können wir die Sehne mit Instrumenten, arthroskopischen Instrumenten durchstechen und festnähen und festknoten. Und wir versuchen das dann möglichst breitflächig abzuspannen, damit wir viel Sehnen-Knochenkontakt bekommen und damit viel Möglichkeit der Heilung haben. Und auf Dauer funktioniert das halt nur, wenn die Sehne wirklich heilt, weil sonst ist es ein bisschen so wie Wasser im Gebirge. Wenn die Sehne nur von den Fäden auf Dauer gehalten wird, dann arbeitet sich die Sehne, das biologische Gewebe, da wieder durch. Und die Fäden halten genug, dass das einheilen kann. Und wenn dann die Sehne eingeheilt ist, dann haben wir eigentlich das gute Ergebnis. Das, was ich eben meinte, mit jeder Riss hat eine andere Form. Also es gibt die einfachen halbmondförmigen Risse, die können wir einfach standardmäßig so festmachen. Und dann gibt es große Risse, wo 2 bis 3 Sehnen betroffen sind. Da arbeiten wir dann auch, dass wir uns die lange Bizepssehne als biologische Augmentation nehmen. Wir können erst Seit-zu-Seit-Nähte machen, um so einen L-förmigen Riss erst nach vorne zu schwenken und dann nach hinten abzuspannen. Also da gibt es viele Möglichkeiten und im Endeffekt zielt alle unsere Technik darauf ab, dass wir möglichst spannungsfrei die Sehne wieder an dem Ort hinbringen, wo sie hingehört. Manchmal sind die Sehnen delaminiert. Das bedeutet, dass ich ein oberes Blatt und ein unteres Blatt habe. Dann greifen wir die Blätter unterschiedlich, ziehen die unterschiedlich ran. Um das eben am Ende des Tages wollen wir eine spannungsfreie, möglichst großflächige Anheftung der Sehne wieder erreichen.
Sie haben eben erwähnt, die Bizepssehne. Was genau machen Sie mit dieser Bizepssehne?
Genau, die Bizepssehne ist ein Spieler im Schultergelenk, der immer in Zusammenschau mit der Rotatorenmanschette auch gesehen werden muss, weil die Bizepssehne von außerhalb des Gelenkes durch die Rotatorenmanschette eintritt in das Schultergelenk. Das Interessante am Bizeps ist, man kann ihn ein bisschen als den Blinddarm der Schulter sehen. Wenn wir uns entwicklungsgeschichtlich Schultern anschauen von Vierbeinern, dann ist bei Hunden und Pferden das Schulterblatt ja senkrecht auf der Seite und bei denen läuft die Bizepssehne geradlinig. Bei uns Menschen ist das Schulterblatt ja mit unserem aufrechten Gang auf den Rücken gegangen und ist in dieser 30-Grad-Position. Und jetzt heißt, unsere Bizepssehne läuft auf einmal um die Kurve. Wir brauchen die nicht mehr. Jetzt habe ich die Bizepssehne, wenn die Rotatorenmanschette reißt, ist die Führung der Bizepssehne kaputt gegangen. Das heißt, die Bizepssehne kann rausspringen und kann sich quasi im Gelenk bewegen. Das bedeutet, früher haben wir gesagt, wenn wir die Rotatorenmanschette flicken, dann räumen wir die Bizepssehne aus dem Weg, damit die da nicht weiter dran raspelt und das ärgert. Da haben wir aber eigentlich einen schönen Schwenk gehabt in den letzten 5, 6 Jahren. dass wir sagen, wieso sollen wir die Bizepssehne einfach abschneiden, wenn die in dem Gelenk ist, weil das ist ja gutes biologisches Gewebe. So dass wir eigentlich bei den meisten unserer Rotatorenmanschettenrekonstruktionen und insbesondere bei den größeren Rekonstruktionen bauen wir die Bizepssehne mit ein. Also ich schwenke die Bizepssehne etwas zurück, baue die mit in die Rekonstruktion ab und habe dann noch zusätzliche Verstärkungen für meine Biologie, weil die Bizepssehne eben auch durchblutetes Gewebe ist und ich damit eben zusätzlich die Spannung wegnehme von der Rekonstruktion. Und das ist in der Erfahrung eigentlich so, dass die Patienten damit auch postoperativ deutlich schmerzfreier in die Nachbehandlung gehen können und da durchaus von profitieren.
Wo liegt die Zukunft dieser Therapie? Also gibt es einen Weg, der gerade vielleicht in der Testphase ist? Gibt es neue Operationsverfahren in Ihrer Klinik? Wo geht die Zukunft hin?
Also wir sind ja auch in der Forschung und der Wissenschaft recht engagiert und ich persönlich bin eigentlich jetzt fast seit 20 Jahren auch in dem Thema drin, dass wir eben versuchen, diese Sehnenrekonstruktion zu verbessern. Wir sagen immer, dass ein bisschen in der Richtung, in der Biomechanik, im Festknoten der Sehne, in der Fixation der Sehne, sind wir eigentlich ziemlich gut. Also wir kriegen die Sehnen da sehr gut festgemacht. Die Herausforderung, die wir haben, ist das Anheilen der Sehne am Knochen. Jetzt gibt es da so Risikofaktoren, die relativ offensichtlich sind. Raucher, schlecht durchblutetes Gewebe, heilt schlechter an. Aber wir wissen, Knochendichte, also bei den Damen, ältere Frauen haben eine schlechtere Knochendichte, das ist ein Risikofaktor. Wir wissen, die Größe des Risses, je größer die Sehne gerissen ist, umso mehr Stress ist auf der Rekonstruktion. Das heißt, das ist ein Risikofaktor. Und eben das, was ich am Anfang gesagt habe, die Verfettung der Muskulatur, die man nicht rückgängig machen kann. Also je länger die Sehne gerissen ist und je schlechter die Muskulatur ist, das sind Risikofaktoren. Und der letzte große Risikofaktor ist sicherlich auch das Alter der Patienten, was eine Rolle spielt. Die Zukunft liegt in der Biologie, in der biologischen Unterstützung. Wir haben Versuche gemacht, körpereigene, in Anführungszeichen Stammzellen, also so Vorläuferzellen aus den Schleimbeuteln zu nutzen. Die können wir mit einspritzen in die Rekonstruktion, damit wir da zusätzlich dieses Heilungspotenzial der Zellen haben.
Warum Stammzellen?
Die Stammzellen, also der Begriff Stammzelle ist jetzt so ein bisschen ein überschießender Begriff. Das ist nicht ganz korrekt. Das sind korrekterweise Progenitorzellen, also Vorläuferzellen. In den Schleimbeuteln im Bereich der Schulter sind diese Zellen als Zellreservoir. Also die können Sehnenzellen werden, Muskelzellen werden und Knochenzellen werden. Die werden jetzt nicht unbedingt Gehirnzellen. Deshalb sind es nicht volle Stammzellen. Und die hat man vor Ort. Und der Körper versucht sich damit ja auch selber immer zu helfen und zu heilen. Und die Idee und ein bisschen die Zukunft ist, dass wir versuchen, diese Zellen besser zu nutzen. Wir können also den Schleimbeutel aufsammeln, wir können den Minzen klein hacken und ihn zum Beispiel mit auch so körpereigenen Blutprodukten mischen, dass wir dann nochmal die Möglichkeit haben, da unterstützend hineinzugehen in unsere Rekonstruktion. Es wird schon seit vielen Jahren daran gearbeitet, Patches zu entwickeln, die wir auflegen können. Also wir können mit bestimmten Kollagen-Patches, die wir mit in die Rekonstruktion mit einbauen, können wir eben auch vielleicht in Zukunft die Heilung verbessern, muss man so sagen. Eben die ganzen Ansätze mit dem Einbauen der Bizepssehne als ortsständige biologische Augmentation. Das sind sicherlich viele Dinge, an denen gerade gearbeitet wird. Die, wie gesagt, ich persönlich bin seit 20 Jahren in dem Thema drin und die abschließende, der heilige Gral ist immer noch nicht gefunden. Wir haben immer noch viel, viel, viele Hausaufgaben. Aber wir haben viel gelernt in der Zeit und wir wissen eben, dass wenn wir den Patienten nach diesen Kriterien, nach diesen Risikofaktoren, die ich eben beschrieben habe, anschauen, wenn wir dann unsere Rekonstruktionen entsprechend stabil machen und eben die Biologie mit reinnehmen in den Momenten, in denen es Sinn macht, dann sind wir da eigentlich schon ziemlich gut mit unseren Rekonstruktionen.
Was kann man denn als Patientin oder Patient, beziehungsweise hoffentlich nicht Patientin oder Patient, tun, damit man gar nicht erst in diesen Status gerät?
Also eine Sache ist natürlich versuchen, einigermaßen gesund zu leben, was jetzt insbesondere das Rauchen angeht. Also eben die schlecht durchbluteten Endstrecken, wenn es dann noch zu einer Gefäßverengung kommt, tut das der ganzen Sache natürlich nicht gut. Wir sehen schon auch bei Herzpatienten vermehrt Rotatorenmanschettenprobleme, weil das eben auch ein Durchblutungsproblem ist. Jetzt für sich selber ist es aber sicherlich gut, die Schulter in dieser Dreidimensionalität zu verstehen. Wir arbeiten immer nach vorne, wir arbeiten im Armschreibtisch, alles geht nach vorne ins Gesichtfeld. Und wenn wir wieder zurückdenken, als wir damals in der Entwicklungsgeschichte mal Affen waren und am Baum hingen, dann haben wir uns immer noch ganz anders bewegt. Und deshalb ist es wichtig, und da zielen wir auch hin mit dem, was ich eben meinte, die Schulterhygiene. Man sollte versuchen, die Beweglichkeit der Schulter auch in den Drehbewegungen, in den hohen Drehbewegungen recht gut aufrecht zu erhalten, weil dann gibt es weniger Stress im Gelenk durch die Kapsel, weil das weniger Verwringungsmechanismen sind. Und dann wissen wir, es gibt einige Grundübungen, die kann man schön mit dem Theraband machen, vor allem die hohe Außenrotationsübung. Wenn wir die aufrechterhalten und diese Muskulatur im Alltag gekräftigt halten und auch die Rückenmuskulatur gut gekräftigt halten im Alltag, dann haben wir schon mal viel dafür getan, dass die Schulter nicht immer in einer schlechten Ausgangsposition gehalten wird und wir damit an die Grenzen der Beweglichkeit kommen, sondern dass das Fundament, das Schulterblatt sauber eingestellt ist und wir damit einfach eine viel bessere Grundfunktion haben.
Auch Yoga könnte dabei helfen?
Genau, also alle diese, die Tätigkeiten, Yoga ist sicherlich gut dafür. Ja, es, wie bei allem, oder das Extrem macht das Gift. Man kann es natürlich auch übertreiben. Was auch eine Sache ist, die ich in der Zeit gelernt habe, ist, so ein Schultergelenk sagt einem ziemlich gut, was der Schulter gut tut und was nicht. Und man fährt gut damit, auf sein Schultergelenk oder seine Schultergelenke zu hören. Wenn die wehtun, dann ist es meistens nicht gut, wenn man da noch durch den Schmerz durchgeht, sondern man sollte sich im schmerzfreien Bereich aufhalten. Für alle Sportler, die wir als Zuhörer haben, gerade bei den Läufern, ist es ja so, wenn man 5 Kilometer läuft und es tut weh, dann läuft man 10 Kilometer weiter, dann tut es irgendwann nicht mehr weh. Das ist interessanterweise bei der Schulter nicht so. Die macht einfach zu und dann bricht dieses filigrane Zusammenspiel zusammen und das ist eben dann der Punkt, wo dann die Belastungsspitzen kommen. Also wir wissen zum Beispiel, dass bei Tennisspielern, wenn die 1-2 Stunden spielen, dass dann diese schulterführende Muskulatur nicht mehr richtig funktioniert und schon bekomme ich Stress in meine Rotatorenmanschette und das sind dann die Momente, in denen man die Probleme kriegt. Also wenn man da eine gute Fitness, eine gute Grundausstattung hat, hat man natürlich eine viel längere Haltbarkeit, bevor man in die Extreme kommt.
Was sind die größten Vorteile einer arthroskopischen Rekonstruktion im Vergleich zu offenen Verfahren?
Also die arthroskopischen Verfahren haben sich ja im Endeffekt in den letzten 20 Jahren durchgesetzt, so dass man, glaube ich, guten Gewissens sagen kann, eine arthroskopische Versorgung der Rotatorenmanschette, also minimalsinvasiv, Schlüssellochtechnik, ist der Standard. Das ist zwar in den klinischen Ergebnissen jetzt nicht so, dass man in den großen Studien da viele Unterschiede sieht, weil die Heilung am Ende des Tages immer noch das Problem ist bei beiden Verfahren. Aber wenn ich arthroskopisch operiere, und das zeigen die Studien, haben wir weniger Infektionsgefahr, weil wir einfach weniger offene Zugänge haben. Und wir können uns das Gelenk innen drin besser darstellen. Wenn ich mit den alten offenen Verfahren über so einen ca. 3 cm großen Schnitt in den dunklen Raum der Schulter hinein operiere, dann bin ich natürlich, wenn ich mich da drin mit meiner Kamera bewege und ich habe links und rechts 2 Bildschirme neben meinem Patienten, kann ich in jede Ecke hineingucken und kann eben diese wichtigen Mobilisationen der Sehnen auch sehr gut durchführen und sehr gezielt und sehr präzise durchführen. Das war früher mit den offenen Verfahren nicht möglich. Und ein sehr wichtiger Punkt ist auch der, dass beim offenen Verfahren muss ich durch den Deltamuskel gehen. Und der Deltamuskel ist das Kraftzentrum für die Schulter. Und den schädige ich damit. Und in den arthroskopischen Verfahren, wenn ich dann nur mit meinem kleinen Portal durchgehe, habe ich dieses Problem halt nicht. Sodass eigentlich der Standard heutzutage ist, dass man arthroskopisch operiert.
Cortison, könnte das auch tatsächlich einen Einfluss haben auf Sehnen, auf das Sehnengewebe?
Genau, also Patienten, die viel Cortison nehmen müssen, zum Beispiel nach Tumorerkrankungen etc. oder auch Rheumatika, da hat das Cortison durchaus negative Wirkungen auf Sehnen. Und Patienten, die regelmäßig Cortison nehmen, haben auf der einen Seite höhere Wahrscheinlichkeit, dass Sehnen reißen und auf der anderen Seite auch schlechtere Ergebnisse, wenn man versucht, die Sehnen zu refixieren. Wenn man über Rotatorenmanschette redet, dann kommt natürlich immer das Thema Spritzen mit Cortison in den Raum. Das ist eine Möglichkeit, den Schmerz primär mal recht gut zu betäuben. Nur wenn man sich vorstellt, dass die Schulter eben über die Funktion in Gang gehalten wird, dann wundert es einen nicht, dass oft der Schmerz danach wiederkommt. Und jetzt hatte ich eben gesagt, dass ich viel Zeit meiner wissenschaftlichen Tätigkeiten mit Stammzell- oder mit Zellforschung betrieben habe. Und da war immer der böse Gegenpartner das Cortison. Und wenn man sieht, was Cortison mit Zellen anstellt, dann ist das am Ende des Tages ein Zellgift. Und jetzt einmal in die Schulter Cortison gespritzt, ist sicherlich nicht schlimm. Zweites Mal vielleicht auch nicht. Aber wenn Patienten mehrfach Cortison gespritzt bekommen, und da gibt es auch Daten zu, werden die Ergebnisse nach Rotatorenmanschettenrekonstruktion schlechter. Also insofern bin ich da sehr zurückhaltend, was das angeht. Ich benutze es bei Verkalkungen und so entzündlichen Prozessen. Aber die klassische Rotatorenmanschettenruptur, da sollte man recht zurückhaltend sein damit, weil wenn man sie erfolgreich reparieren will, dann kann das Cortison durchaus dazu führen, dass man schlechtere Ergebnisse bekommt.
Herr Professor Beitzel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.